Ich habe auf dem Herzen heute wie Gott manchmal Umstände benutzt, um etwas zu machen, wo wir gar nicht ahnen können. Noch abstrakt jetzt, gell? Oder ich mache das nächste Mal, wenn ich komme. Als ich zum Glauben gekommen bin, hatte ich nichts, keine Gemeinde, kein Seelsorger, gar nichts. Ich hatte nur eine Bibel. Und es war meine Bibelschule in einer Zelle im Gefängnis. Und es war die schönste Momente, die ich in meinem Leben gehabt habe. Und da bekam ich diese Bibel und habe eifrig Bibel gelesen. Und dann habe ich jemanden entdeckt in der Bibel drin, das wurde so mein geistlicher Mentor. Und auch dem habe ich hochgeschaut. Ich glaube, es ist ganz wichtig für Männer und Frauen, aber ganz besonders für Männer, ist es wichtig, jemanden zu haben, wie du hoch kannst schauen. Ich glaube, Männer brauchen noch mehr wie Frauen dieses Mentor, weil Frauen können sich viel schneller austauschen mit mehreren. Männer haben es doch schwieriger und Männer brauchen so einen Mentor, einen geistlichen Vater, wie man hoch kann schauen. Jemand, wie man weiß, der kann es, der weiß es. Und ich habe so jemanden gefunden in der Bibel, und der heißt David. Und David hat so viele Stempel, die man drauf kann machen, Fähigkeit. Er ist König, er ist Prophet, er ist Kämpfer, er ist Psalmist, er ist Anbeter. Er hat so viele Funktionen, wie kein Mensch im Alten Testament gehabt hat, alles zusammen. Und wie hat Gott dieser Mann geformt? Was hat der Mann mitmachen müssen, dass er an diese Ebene kommt? Stimmt das, wenn man das Leben von ihm kennt? Es war gar kein leichtes Leben. Und da gibt es eine Geschichte von David, wo David vom König zu Prophet wird. David ist Prophet. David ist der erste Mann vor alle anderen, wie Jesus Christus am Kreuz gesehen hat. David hat gesehen, wie seine Hände durchbohrt worden sind, seine Füße durchbohrt. Er sieht diesen Mann am Kreuz und er sieht, wie das losgeworfen wird über sein Gewand. Er versteht es am Anfang gar nicht. Er denkt, das ist sein Urteil. Und er denkt, er ist zum Tod verurteilt. Und du weißt ja, dass im Alten Testament, wenn du jemanden getötet hast, durfte die Familie kommen und dich töten. Das ist das Gesetz gewesen. Und David war ein Mörder. David hat einen unschuldigen Mann, du kennst ja diesen Mann von Bathsheba, von dieser Frau, wie der so geliebt hat, umbringen lassen, dass er die Frau bekommen kann. Und David hat diese Vision, er sieht der Herr am Kreuz und er weiß nicht, was es ist. Und er denkt, diese Vision, wie sein Tod bedeutet, er muss sterben. Und da steht in der Bibel drin, er rennt, könnt das im Psalm 22 nachlesen, zwischen der Hörner der Gnade, zwischen der Hörner, in Französisch steht diese Hörner der Gnade, die sind im Tempel gewesen. Und wenn du jemand umgebracht hast, dürfte seine Familie dich umbringen. Aber wenn du schnell in den Tempel gerannt bist und hast die Hörner der Gnade angefasst, dann dürft das nicht mehr. Nun rennt er in den Tempel und denkt, er ist zum Tod verurteilt. Und nach zwischen den Hörnern der Gnade, steht geschrieben, bekommt er die Offenbarung, das ist nicht mein Tod, das ist der Messias. Er weiß, er hat den Messias gesehen, er wird Prophet, er sieht den Messias. Und er macht etwas Fantastisches, alles, etwas, wir alle kennen. Er schreibt dann den Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er schreibt den Psalm so klar über Jesus. Und dann schreibt er nur am Psalm, wie danach kommt, macht hoch die Tür, das ist Weihnachten, das Lied kennt ihr ja alle, mach hoch die Tür, der Könige kommt. Mach hoch die Tür, er hat Offenbarung. Eine Tür hoch machen, wisst ihr, ist etwas ganz Schweres. Eine Tür kleiner machen kann jeder. Aber eine Tür größer machen ist ganz schwer. Du musst die halbe Wand abreißen. Und was ist vor Tür? Er weiß, diese Tür vom Gesetz, vom Alten Testament, ist viel zu klein. Er weiß ganz genau, durch diese Tür wird der König nicht kommen. Er soll die Tür viel größer machen. Es muss eine größere Tür kommen, denn der König der Könige kommt. Und diese Tür vom Alten Testament gilt nicht mehr. Der König der Gnade kommt. Und er hat eine Offenbarung über Jesus und er schreibt dann ganz vieles da über Jesus. Und jetzt diese Frage, wie ist denn David als König Prophet geworden? Und da hat Gott einige Sachen gemacht, die möchte ich euch erklären. Und das ist der Psalm 22. Da geschieht die Transformation vom König zum Prophet. Das fängt an im Psalm 22 am Anfang. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fern von meiner Rettung sind die Worte meines Gestöhns. Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht. Und bei Nacht finde ich keine Ruhe. Doch du bist heilig und du wohnst im Lobpreis deines Volkes. Und auf dich vertraute unsere Väter und sie wurden nicht errettet. Sie wurden nicht enttäuscht. Zu dir schrien sie um Hilfe und sie wurde gerettet. Sie vertraute auf dich und sie wurde nicht zur Schande. Er fängt daran zu proklamieren, kommt auch von David. Und dann kommt die nächste Stufe. Ich aber bin ein Wurm, kein Mensch, ein Spott der Leute, verachtet vom Volk. Vor, dass er Prophet wird und hat diese Vision von Jesus, wurde er Wurm. Was ist der Unterschied zwischen einem Wurm und zwischen einem König? Gibt es einen Unterschied? Wie ist denn ein König angezogen? Majestätisch, wunderbar schön. Der hat nicht seine Kleider gekauft im Secondhand-Shop. Er hat eine Krone gehabt, alles aus Gold. Die feinsten Schuhe, ein Gürtel aus Gold, ein Schwert. Wenn die Leute ihn gesehen haben, so wow, Majestät. Und dann muss er von König an diesen Punkt kommen, wo der Wurm ist. Was empfindet denn ein Wurm? Kennst du die Gefühle, so sein wie ein Wurm? Du möchtest nur etwas in der Bude kriechen, dass niemand dich sieht. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand einen Wurm bewundert hat. Sagt, wow, oh, guck mal, Schatz, ich zeig dir einen Wurm, wie schön. Als Jugendlicher war ich Angler. Wenn dann der Hake kommt, ist noch gut, dass man Fisch fangen kann. Und David meint das echt, ist vom König gefühlsmäßig so Wurm geworden. So, das heißt, er hat nichts mehr. Wie fängt er denn an? Er muss seine königliche Krone runtermachen. Ich bin kein König mehr. Ich bin kein Sieger mehr. Ich bin kein Kämpfer mehr. Ich bin kein Vorbild mehr. Ich bin nicht mehr Vater von einer ganzen Familie. Ich bin nicht der, wie so viel Siege gehabt hat. Er musste alles ablegen. An den Punkt zu kommen, ich bin ein Wurm. Und da gibt ihm Gott die Offenbarung von Jesus Christus. Und das ist ein Geheimnis. Das Problem Wurmwerte. Und ich glaube, es ist ein furchtbares Gefühl. Das furchtbare Gefühl, nichts zu haben, gar nichts mehr, weil du zu Gott gehst und sagst, ich bin ein Wurm. Und ich glaube, das ist so eine von den wichtigsten Offenbarungen. Gott, wenn er uns in eine andere Dimension möchte bringen, würde öfters, dass wir an den Punkt kommen, wo wir unsere königliche, kann ich sagen, Wertgefühle hinlegen müssen. Ich weiß, Christen gibt es Gepredigte, wie gut sind, und es gibt Christen, die lieben nur diese eine Predigte, wie sie immer hören. Du bist wertvoll, bist wunderbar. Du bist schön, du bist siegreich, du bist Überwinder, du bist Erbe. Stimmt das alles? Ja, das stimmt. Es ist wichtig zu hören. Aber es gibt Momente, wie Gott dir alles wegnimmt. Diese Gefühle, siegreich zu sein, diese Gefühle, Glaubensheld zu sein, diese Gefühle, geliebt zu sein, diese Gefühle, wichtig zu sein, diese, dass ich ewiges Leben habe, die ganze Sache, wie da sind. Gibt es Momente, wie Gott sagt, tut mir leid, aber ich muss dir alles wegnehmen. Ich muss dich an den Punkt kommen lassen, dass wie du ein Wurm bist, nicht zu haben. Weil Gott hat ein Bedürfnis, wenn er uns etwas Wichtiges, etwas Neues gibt, muss er öfters das Alte wegnehmen. Und jetzt, wie geht das, als Christ nackt vor Gott zu stehen? Es gibt so Geschichten in der Bibel drin, und ich glaube, das ist so eine der ersten, vielleicht sogar der wichtigste. Adam und Eva, als sie im Paradies waren, wie waren die angezogen? Kannst du das vorstellen? Die haben Gemeinschaft gehabt mit Gott und sie waren nackt. Das können wir uns gar nicht vorstellen, stimmt das? Gott ist doch heilig und wir sind Menschen und boah. Und sie waren nackt und haben Gemeinschaft mit Gott gehabt und hatten kein Problem damit. Und dann haben sie gegessen vom Baum der Erkenntnis, gut und schlecht. Und sie haben gegessen von diesem Baum und sie haben sofort die Erkenntnis bekommen, sie haben Gott betrogen. Sie waren ungehorsam, sie waren rebellisch, sie sind im Teufel, in dieser Schlange, haben sie Gehorsam gegeben und sie sind gegen Gott gegangen. Und sie wissen ganz genau, sie sind Sünder. Und das ist der Moment, wo sie Angst gehabt haben, Gott zu begegnen. Sie haben Angst gehabt, nackt vor Gott zu stehen. Und dann sucht sie Gott. Und was machen sie? Sie verstecken sich. Sie verstecken sich, und als Gott sie gefunden haben, was macht die Eva oder die Adam? Sie decken ihre Blöße zu mit einem Feigenblatt. Sie decken ihre Blöße zu, weil sie schämen nackt vor Gott wollen stehen, weil sie haben die Erkenntnis gehabt von gut und schlecht, dass sie gesündigt haben. Ich steht nicht in der Bibel drin, aber ich behaupte, wenn sie sich nicht versteckt hätte vor Gott und hätte dieses Feigenblatt nicht zugedeckt und wären sofort nackt zu Gott gekommen und hätte um Vergebung verlangen, ich glaube, hätte ihn Gott vergeben. Aber dieses selbst die Schande zudecken. Und ich glaube, das ist alles ein Reflex, wie wir alle haben. Vor Gott zu stehen, nackt zu sein, ist ein furchtbares Gefühl. Ich habe nichts zu geben, lieber Gott. Du kennst mich durch und durch, du siehst mich, wie ich bin. Ich bin nackt vor dir. Ich kann nicht etwas anziehen. Weißt du, es wäre so angenehm, zu Gott zu kommen im Gebet. Gott, ich bin ein Glaubensheld. Ich habe heute 5 Leute bekehrt. Wow, letzte Woche haben sich 3 sind geheilt worden. Oh Herr, ich habe meinen Kindern so viel Weisheit gegeben. Ich habe sie gut aufgesucht. Und jetzt komme ich zu dir. Gell, Herr, du bist froh, mich zu haben. Weißt du, was Gott sagt? Von denen habe ich genug. Pierrot, ich will dich nackt vor mir haben. Ich will der kleine Pierrot, wie ich Liebhaber kenne, wieder. Mit ihm will ich Gemeinschaft haben. Und das ist schwer. Das ist schwer, so zu Gott zu kommen und nicht zu haben. Und ich weiß, dass es, wenn ich Gemeinschaft mit Gott will haben, dann kann ich nicht hingehen und sagen, ich komme zu dir als Pastor. Ich komme zu dir als Prophet. Ich komme zu dir als Diener Gottes. Und Gott sagt, von denen habe ich genug. Ich möchte, dass du nackt wirst zu mir. Ich möchte, dass der kleine Pierrot kommt, der mich lieb habe. Mit dem möchte ich Gemeinschaft haben. Und dem möchte ich etwas geben. Gott möchte, dass wir zu ihm kommen, nackt. Und dann haben wir alle so Feigeblätter. Was ist dein Feigeblatt ist heute Abend? Was möchtest du immer, wenn du zu Gott kommst, so Feigeblatt drauf machen? So, Herr, du weißt doch, ich bin deine treue Beterin. Hat er das auch schon mal gesagt? Herr, du weißt doch, ich bin die einzigste meiner Familie, die gläubig ist. Ich komme zu dir. Was haben wir vor Feigeblätter? Unsere Werke. Ich singe im Chor. Ich bin Lobpreisleiter. Ich bin Hauskreisleiter. Ich mache diesen Dienst. Ich bin treu. Manchmal macht es mir Angst, wenn dann Leute erzählen. Ich bin 40 Jahre gläubig und habe noch nie einen Ehebruch gemacht. Wow, ist toll. Aber mit dem kannst du nicht zu Gott gehen. Verstehst du? Wenn du zu Gott gehen würdest und sagst, ich habe gesündigt und ich komme nackt zu dir, wird dich Gott vielleicht besser empfangen, als wenn du kommst mit deinen Feigenblättern. Tut mir leid, wenn ich vielleicht einige heute Abend auf den Schlips trete. Aber wir haben alle so Feigenblätter, wie wir unsere Nacktheit verstecken wollen. Und der Herr sagt, es ist ein Graul für mich, anstatt nackt zu kommen, probiert er zwischen dieser Nacktheit und etwas Werke zuzumachen. Das bedeutet, er lehnt meine Gnade ab. Der Selbstgerechte, der wie etwas immer findet, um nicht nackt zu sein, ist nichts selbst als Selbstgerechtigkeit. Der, wie fähig ist, nackt zu Gott zu kommen und sagen, ich bin ein Sünder, ich habe nichts anzubieten, der hat Gott wohlgefallen, weil er kann seine Gnade ausgießen über ihn. Wir werden eine Zeit erleben, die Bibel sagt, da wo die Sünde am größten ist, ist die Gnade noch größer. Weißt du, ohne Gott fängt das an, das auszumachen, nicht über die Ungläubigen, sondern fängt an über die Gläubigen. Ich habe das Erlebnis gemacht, ich war ganz jung Pastor, habe gebrennt vor Jesus. Und dann habe ich ihm meine erste Freizeit gemacht, das war im Odenwald in Deutschland. Und da gab es ein Haus, ein christliches Haus, und das war die Hälfte Altersheim und das andere so Freizeithaus. Es war nicht sehr groß, die haben vielleicht einen Gemeinderaum gehabt, vielleicht von so 80 oder 100 Leute. Und der Pastor dort, oder der Leiter vom Haus, vom Altersheim, hat gesagt, ja, Piero, du kannst das haben, du kannst kommen. Wir haben noch, glaube ich, 30 oder 40 Betten übrig, kannst kommen, ihr könnt Raum haben. Aber ich möchte dir den Raum geben, aber die Leute vom Altersheim dürfen mitgehen in den Gottesdienst. Ich sagte, du, ich habe kein Problem, die dürfen alle kommen. Und da kamen die alle. Und da waren einige Leute drunter, die waren schon bestimmt 30, 40 Jahre gläubig. Ich kam in diese Situation, ich wusste von nichts, Familien, alles Mögliche, dass der Pastor dort oder der Leiter hat eine Tochter gehabt, seine älteste Tochter, die war verheiratet und die hat einen Liebhaber gehabt. Und sie wurde schwanger von ihrem Liebhaber in der Gemeinde drin. So, es gibt so Situationen, ich habe von dem nichts gewusst. Und die Leute von dieser Gemeinschaft, von diesem Älteren, von diesem Heim, haben sie alle genannt die Hure, die Prostituierte. Wusste kein Wort davon. Und der letzte Abend predigte ich und diese Tochter, wie sie Hure genannt hat, die ist hinter gesessen. Dicker Bauch, da gewesen, hat sich getraut, den letzten Abend hinter reinzusitzen. Und dann habe ich ein Wort. Und ich sage, es ist jemand da, du hast Magenschmerzen schon längere Zeit und du kannst schlecht essen, es geht dir gar nicht gut. Und der Herr möchte dich heilen. Komm nach vorne. Und wer war das? Die Tochter, die schwanger war. Und sie kommt nach vorne. Und ich dachte schon, ein großes Teil reagiert, das ist so ganz komisch so im Raum drin. Ich wusste immer nicht, wer die Frau war. Und ich bete für sich für Heilung. Und ich prophezei über Leben. Und ich sage noch eher, heute Abend kannst du nach Hause gehen und du kannst Schnitzel und Pommes essen und du wirst keine Magenschmerzen bekommen. Später hat sie mir erzählt, dass es ihr Lieblingsessen war und dass ich schon monatelang kein Pommes frites, weil sie so Magenprobleme gehabt habe. Sie gehen dahin. Und dann habe ich ein gravierender theologischer Fehler gemacht, wahrscheinlich, weil die Frau ist so berührt worden von der Heilungskraft. Dann habe ich gesagt, am Ende vom Gottesdienst, wir beten nur für die Kranke, wenn jemand Gebet braucht. Wir haben 2, 3 Mitarbeiter, die beten. Und diese junge Frau, die gerade Heilung bekommen hat, kommt damit, dass du für die Kranke auch beten kannst. Ich wusste alles noch nichts von der Geschichte. Und dann am Ende vom Gottesdienst, ich vergesse es nicht, kommt eine ältere Frau hoch im Rollstuhl. Ich muss Achtung geben, dass sie mich nicht überrollt. Kommt zu mir und schimpft mit mir und sagt, du hast keine Ahnung. Ich bin schon 60 Jahre gläubig und bin in jedem Gottesdienst da. Und ich habe Arthrose und kann nicht mehr laufen. Und Gott heilt diese Hure mich nicht. Du hast keine Ahnung, wer Gott ist. Aber richtig, ich kann sagen, die Bitterkeit, die driftet von ihr so runter. Und ich merkte diesen Hass und sie sagte, und diese Hure darf noch die Hände auflegen, du bist kein Mann von Gott. Es tut weh, gell? Und sie ging wieder runter, immer noch mit ihren Schmerzen. Es war mal peinlich in der Situation, weil die Atmosphäre war gar nicht mehr so toll für viele Leute im Raum drin. 6 Monate später, wir haben eine Gemeinde in Zinsheim, Da haben wir gerade so gute Erweckungszeiten gehabt. 6 Monate später, am Ende vom Gottesdienst, kommt eine Frau so auf die Schulter und sagt, Piero, ich möchte mich taufen lassen. Und ich gucke sie an und ich habe Probleme mit Leuten zu erkennen. Kennst du mich nicht mehr? Dann sage ich, nein. Sagt sie, ich bin die da, wie du diese Abend, wie ich schwanger war. Ich möchte mich taufen lassen, habe ein Leben Jesus gegeben. Ihr Mann hat sich getrennt von ihr. Sie hat diese Neue geheiratet. Und ein Jahr später kamen sie und sie sind in die Mission, sind Missionare in Portugal und haben viele Leute zum Herrn gebracht. Weißt du, wenn ich an diese Geschichte denke, ich kann auch sagen, diese Frau, wie sie die Hure genannt haben, wie die vorne stand, ich kann auch sagen, die war nackt vor Gott. Die hat sich nicht geschämt vor Gott in dem Moment und Gott hat ihr Herz gesehen. Und die andere, wie 60 Jahre gläubig war, wie religiös war, verbittert war, hat Gott nichts gemacht. Ich glaube, das ist eins von den wichtigsten Sachen. Gott möchte uns öfters an diesen Punkt kommen, wo wir nackt sind vor Gott. Weil das sind die Momente, wo er ganz neue Sachen in unser Herz kann reinschreiben. Eine neue Berufung freizusetzen. Und ich glaube, dass viele Christen nicht in ihre Berufung kommen, weil sie nicht mehr bereit sind, nackt vor Gott zu stehen. Ich war 32 Jahre Pastor und ich habe etwas, das ist so ganz persönlich, viele Leute kamen und ich wollte mir ihre ganze Vergangenheit, ihre ganze Sünde, Bekenntnis, Liste haben, mir alles erzählen. Und ich sage immer den Leuten, hör zu, Schwester oder Bruder, du musst mir nicht alles erzählen. Erzähl es Gott, er weiß es. Du musst dich nicht von mir ausziehen. Du musst nicht von mir die Würde verlieren. Du musst es vor Gott machen. Und ich rate sogar an die Leute, seid weiß in dem Gebiet drin. Wir haben eine Frau, Frühstück, wie wir schon jahrelang machen. Und da kommt eine Frau zu mir, die kommt ja schon ein paar Mal, eine Frau, Frühstück. Und sie freut sich so und sie ist voller Liebe und alles. Und sagt, Piero, weißt du, ich komme so gern zu euch, ich würde gern kommen. Du weißt, ich bin in einer Gemeinde, da das ist nur Bedrückung da und nur Religiosität. Und sagt, na komm doch. Er sagt, ich kann nicht. Sag ich, wie, du kannst nicht. Sie sagt, so vor 5, 6 Jahren habe ich mich bekehrt und kam in diese Gemeinde rein mit meinem Mann. Und dann bin ich zum Gemeindeleiter gegangen und er wollte, dass wir Sündebekenntnis machen. Und ich habe ihm erzählt, dass ich in der Beichte, dass ich meinen Mann betrogen habe, vor dass ich gläubig wurde. Und dann, wie sie ihm gesagt hat, ein paar Jahre später, sie möchte gerne in die Taufe gehen, Gemeinde wechseln, dann sagt er, dieser Leiter, wenn du das machst, erzähle ich das in deinem Mann. Könnt ihr euch so etwas vorstellen? Das nenne ich Kontrollgeist. Da benutzte das, was an der Seelsorge, weil die Frau sich ausgezogen hat vor ihm, geistlich gesehen, dass er es kontrolliert. Und weißt du, das ist nicht einmal, sondern ich habe das mehrmals gesehen. Frischgläubige Leute, die erste Liebe, ziehe sich aus von Menschen und dann ist eine Beziehung da, wie nicht gut ist. Und ich sage als Pastor, wenn jemand kommt und will mir die intimste Sachen erzählen, sage ich, hör zu, du musst gut Buße tun vor Gott, nicht vor mir. Ich möchte das nicht, wenn es jemand unbedingt braucht und eine schlimme Sache oder für Befreiungsdienst, ich habe von Gott, glaube ich, auch die Gabe bekommen des Vergessens. Ich habe sie auch verlangt, wenn ich ehrlich bin. Weil wenn du ein paar Mal Seelsorge machst und du hörst keine schöne Sache, dann geht es dir nicht unbedingt gut. Ich habe Gott gesagt, Gott, wenn das so Sachen passieren, dann bitte ich möchte die Gabe des Vergessens, dass es weg ist. Aber ich sage den Leuten, gibt Achtung, seid weise, erzähl nicht in jedem, was man erst frischgläubig ist, dann denkt man, die anderen Christen sind so, wow, verstehst du, die sind so langgläubig, dann kann mich alles erzählen. Ich würde sagen, sei weise damit. Zieh dich nicht aus vor Menschen, sondern mach es vor Gott. Das ist das, was ich dir heute Abend so mitteilen möchte. Und ich möchte auch die, wie Seelsorge machen, macht das so aus mit Leuten, wenn Leute zu euch kommen, wollen euch alles erzählen. Sagt doch, Gott weiß es doch. Gott möchte dir vergeben. Es ist gut, dass du Sünde bekennst, aber du musst nicht in alle Details gehen und dich ausziehen. Lass die Würde der Menschen. Auch wenn ich Befreiungsdienst mache, ich möchte gern die Würde der Leute lassen. Es ist etwas, was mir wichtig ist. Ich glaube, dass es manchmal in manche Kreise aus Begeisterung Sachen gemacht hat mit Menschen, was nicht mehr okay ist. Ich glaube, das ist so etwas, wie man total auf dem Herzen hast. Nimm die Würde der Leute nicht. Ich habe gemerkt, Beispiel öfters, wenn ich jemanden in die Seelsorge habe, und dann sagt mir der Heilige Geist, Sarah, wo ich ansprechen soll, wo ich nicht verstehe. Ich spreche dann Thema an, sagt, hör zu, ich habe dieses Wort, das und das. Und die Personen verstehen ganz genau, was es ist. Und ich habe gemerkt, der Heilige Geist ist so ein Gentleman. Verstehst du? Er wollte nicht die Würde der Leute wegnehmen. Der Heilige Geist ist nicht ein Ankläger. Er möchte nicht die Würde der Menschen wegnehmen. Er wollte nicht, dass... Und ich wollte es auch nicht wissen, nur ich wusste, Gott hat total getroffen, sie haben es verstanden. Diese Sensibilität vom Heiligen Geist, da möchte ich jeden Tag ein Stück mehr haben von ihm. Ihr auch? Ich glaube, das ist etwas so wichtig. Es sind Menschen, die geliebt sind von Gott. Und die Menschen sollen lernen, sie brauchen kein Feigeblatt zu haben. Ich erzähle jetzt eine letzte Geschichte. Ich war eingeladen mit Chapter in Deutschland, in Pforzheim war das, eingeladen zum Sprechen. Und da wisst ihr, diese Chapter-Arbeit, das sind so Geschäftsleute des Evangeliums, die kommen zusammen im Restaurant drin, da gibt es Essen. Und dann kommt jemand, der soll Zeugnis erzählen von seinem Leben, wie der Jesus gefunden hat und was es verändert hat in seinem Leben, wie es vorher war, wie er jetzt ist. Und ich habe bestimmt in 70, 80 Chapter gepredigt oder gesprochen. Und da bin ich dann hingefahren und weiß ganz genau, meine Bekehrungsgeschichte erzähle und wie es war. Und dann sagt der Herr unterwegs zu mir, Piero, ich möchte nicht, dass du erzählst alles, was du Tolles mit mir erlebt hast, sondern ich möchte, dass du erzählst heute Abend dein ganzes Versagen, wie du gehabt hast. Als Pastor, als Ehemann, als Christ. Dass du das erzählst und sagst, Herr, das kann ich nicht machen. Du weißt doch, sie erwarten, dass wir erzählen, was Gott Großes durch dich gemacht hat. Und ich sagte, Herr, das kann man nicht, das ist... Und unterwegs fand er an zu sprechen, erzählt die Geschichte und die Geschichte. Und gesagt, oh nein, Herr, du weißt doch... Ich bin dann hingegangen, diese Chapter, und habe angefangen, über mein Versagen, so die letzten Jahre mein Versagen, über so viele Sachen zu sprechen. Und während ich gesprochen habe, sagte der Herr, noch und die noch und die noch. Ich wurde so klein und ich habe erzählt und ich weiß noch, dass es waren zwei Pastoren da, die haben nur... Und wisst ihr, was mein Gedanke war? Ich bete und so schnell wie möglich, da ist die Tür, ich fahre nach Hause, sofort. In der Hoffnung, dass das nicht bis nach Heidelberg kommt. Und als ich dann noch 50, 60 Minuten alles erzählt habe, ich kann nicht sagen, ich war so klein. Ich habe mich geschämt, war so klein. Dann sagte ich, ich möchte noch beten. Und ich fange an zu beten. Ich habe etwas erlebt, was ich noch nie irgendwo erlebt habe. Ich glaube, 80% von den Leuten lagen vom Boden und haben geweint. Die Güte Gottes kam rein. Die Güte Gottes kam im Raum rein. Die Leute lagen vom Boden und sie weinten. Und ich habe immer noch Gedanken, ich muss abhauen. Ich habe das Mikro hingelegt und bin dann gegangen. Ich war unter am Auto und da rennen mir zwei Männer nach. Die waren von der Leiter auf dem Chapter und sagt, der Vorstand möchte, dass du nochmal hochkommst. Bin ich nochmal hochgegangen in ihr Büro rein. Da waren da fünf Leute von diesem Chapter, da der Vorstand. Und sagen, der Bruder Fei, wir haben das noch nie erlebt, aber wir möchten dir etwas erzählen. Wir sind 20 Jahre haben ihre Chapter und es ging uns nicht gut. Und wir haben beschlossen heute Abend, dass wir aufhören, das war das letzte Mal. Aber wenn du das erzählt hast, dann machen wir weiter. Die haben beschlossen, aufzuhören, weil sie so versagt haben. Und dann kommt jemand, hat noch mehr versagt. Und die Güte Gottes kam rein. Ich war bereit, eine Stunde nackt zu stehen. Und dieser Abend waren drei Pastoren von anderen Gemeinden dabei, was ich auch nicht gewusst habe. Weißt du, und die waren so beeindruckt, dass sie mich alle eingeladen haben zum Predigen. Es gibt Momente, wo man bereit ist, sich nackt zu machen vor Gott. Es gibt einen Moment, wo die Bibel sagt, wer sich klein macht, wer sich demütigt, wird Gott erheben. Und manchmal haben wir ein Feigeblatt und das möchten wir nicht weggeben. Wir schämen uns, nicht zu haben, wie wir Gott geben können. Wir schämen uns. Und Gott sagt, du musst dich nicht schämen, weil das sind die Momente, wo ich gern in deinem Herz etwas reinschreiben würde für die Zukunft. Für die Zukunft. Heute Abend möchte ich etwas machen, das ist, glaube ich, ein Liebensakt. Ich möchte entdecken, dass du entdeckst, was ist dein Feigeblatt? Was ist das, wo du nicht verlieren möchtest vor Gott? Was ist das, wo dich immer noch stark macht in der Gegenwart Gottes? Was ist das, was du brauchst, um gute Gefühle zu haben, wenn du zu Gott gehst? Warte ein bisschen leise gerade. Was ist das, was du immer noch hast, so Trumpf in der Hand? Vielleicht sind es auch so viele Predigten, wie du gehört hast. Du bist wertvoll. Du bist wunderbar. Du bist das Augapfel Gottes. Du bist siegreich. Und es stimmt alles. Aber es gibt Momente, wo Gott sagt, du musst sterben. Alles, was du gehört hast, mach's mal auf die Seite und sei bereit, wie ein kleines, nacktes Kind vor mir zu stehen. Ich habe die Scham am Kreuz getragen. Ich war nackt am Kreuz. Ich habe die Schande auf mich genommen. Dass du nackt vor mir stehen kannst. Heute Abend hätte ich gerne einen Moment, wo du nackt vor Gott stehen kannst. Und wenn es noch 5 Minuten sind, diese 5 Minuten können stärker sein als stundenlang deine tolle Kleidung, deine tolle Dienste, deine tolle Erfahrung, deine tolle Werke ihm zu zeigen. Wenn du Prophet werden willst, wirst du deinem Leben das öfters erleben, dass Gott dir deine Krone wegnimmt, dein Dienst, deine Wertgefühle. Und du stehst wie ein Versager, Versagerin vor Gott nackt. Und Gott erneuert deine prophetische Salbung, um in eine andere Dimension reinzukommen. Heute Abend darfst du deine Krone hinlegen, siegreicher Christ, guter Vater, gläubiger Mensch mit vielen Werken. Du kannst heute Abend deine Krone ablegen, deine Schuhe. Dein Gewand. Du kannst dich aussehen vor Gott im Geist. Du kannst das letzte Feigeblatt, wie du hast, wegliegen. Und du wirst sehen, wie Gott dich annimmt. Etwas Neues in dein Herz reinschreibt. Und da legt er ganz neu das Gewand der Gerechtigkeit auf dich. Dann wirst du vielleicht nach Hause gehen und du hast vielleicht wieder deine Siegeskrone. Aber in deinem Herz ist etwas geschehen. Es nimmt man Sterben. Und Sterben gibt Leben. vielleicht heute Abend, wenn du da bist, ich weiß nicht warum, und hast ein Bedürfnis, vielleicht da vorne deine Krone hinzulegen, so als Glauben sagt, zu sagen, Herr, ich lege jetzt diese Krone, wo ich mal angezogen habe, ich will sie weglegen. Du kannst es machen, wenn es im Herzen hat. Wenn es etwas in dir drin ist, was dich befreit. Der Heilige Geist liebt die Freiheit. Die Freiheit des Geistes. Es ist schön, an diesen Punkt zu kommen, wo du nichts mehr hast, nichts mehr. Nichts mehr gehört dir. Außer Gott. Du hast nichts. Da wirst du sehen, was Gott Neues in dein Herz reinschreibt. Etwas Wunderbares.